Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, die Bundesliga-Saison ist schon vorbei, die ist ja Anfang Juni zu Ende gegangen, aber es waren noch entsprechend europäische Wettbewerbe zu tätigen, und zwar die EM-Qualifikation schon auf dem Papier. Und noch weitere News gibt es natürlich heute. Mein Name ist Sebastian Mühlenhof und mit dabei ist wieder Tim Detmar.
Hallo
Tim.
Hallo Sebastian.
Ja, Tim, wie wir es gewohnt ist, fangen wir einfach mal mit den News an und fangen so mit dem aktuellsten von heute an. Und zwar müssen wir dann uns mit der DRB-Pokalauslosung beschäftigen, denn die wurde heute bekannt gegeben und da gab es einige interessante Duelle, die jetzt in der ersten Runde anstehen.
Ja, richtig. Es gibt ja jetzt seit einigen Jahren diese First-Four-Turniere, wie sie genannt werden, in der ersten und zweiten Runde. Von daher, da wurden jetzt die Turniere ausgelost. Es ist aufgeteilt in Nord und Süd. Und das erste ganz spannende Duell ist direkt bei Turnier 1 im Norden zu finden, wo Gummersbach auf Lübeck-Schwartau trifft. Also Torge Grewe direkt auf seinen Ex-Verein dann treffen wird. Wo genau das Turnier stattfindet, weiß man jetzt noch nicht zu dem Zeitpunkt. Da haben ja dann die klassentiefsten Teams immer das Erstrecht auf die Austragung. Also das ist auf jeden Fall schon mal direkt ein ordentliches Spiel.
Genau, die klassentiefsten wären da, weil die Mecklenburg, Stiere, Schwerin, die spielen in der dritten Liga und würden dann entsprechend das Turnier ausrichten. Wenn sie es nicht wollen, muss der Erstligist das ausrichten. Das wäre in dem Fall ja dann die Flensburger SG Flensburg-Handewitt, wird die ja wirklich eine machbare Drei-Mannschaft-Zug losbekommen hat. Meiner Meinung nach sollten sie dort der Favorit sein. Es gibt natürlich noch weitere spannende Duelle. Turnier 4 finde ich zum Beispiel sehr spannend. Gebe den Minden gegen Hamm-Westfalen. Auch so ein Kandidat, wo ich sagen würde, ja, wenn Mint nicht aufpasst, dann kann es da auch durchaus in die Hose gehen, dass dann Hamm-Westfalen hier auch den Upset schafft. Aber spannender finde ich persönlich die Duelle im Süden, denn da gibt es zwei, drei echt richtig harte Duelle.
Ja, definitiv. Auch finde ich auch einige ausgeglichene Turniere. Also wenn ich mir zum Beispiel Turnier 1 angucke, die Eulen gegen Leutershausen, das sollten sie eigentlich machen. Aber im zweiten Spiel Aue gegen Konstanz ist auch auf jeden Fall ein sehr interessantes Duell. Ansonsten gibt es auch bei Turnier 4 zum Beispiel die MT Melsungen gegen die Rimpa Wölfe, ein unangenehmer Gegner für die erste Runde. Falls sie sich da durchsetzen sollten, werden sie wahrscheinlich auf Bietigheim treffen, die gegen Rotgau-Niederroden spielen. Ich weiß nicht, was sticht für dich noch so ein bisschen raus?
Also für mich sind es noch zwei Turniere oder zwei Spiele. Das ist natürlich Turnier 2, da muss man auf jeden Fall das einzige Bundesliga-Duell hervorheben, Barling gegen Wetzlar. Das wird sehr, sehr spannend zu sehen sein. Die Barlinger, mit wie sie sich direkt in ihrem ersten Spiel gegen den Erstligisten schlagen, werden mich sehr, sehr gespannt auf das andere Duell. Groß-Waldstadt-Longerich sollte eigentlich Groß-Waldstadt dort die favorisierte Mannschaft sein und dann auf den Sieger dieser Begegnung treffen. Und auch sehr spannend finde ich persönlich EVB Stuttgart gegen Coburg. Erstligist gegen Zweitligist. Coburg war letzte Saison nah dran am Aufstieg. Also von daher wird das ein spannendes Duell dann mit dabei sein. Und der Sieger wird dann wahrscheinlich auch das Turnier gewinnen. Denn BTB Aachen und die TSB Heilbronn-Horkheim werden wahrscheinlich für beide Mannschaften kein wirkliches Problem darstellen. Das wird wohl eine machbare Aufgabe sein, die dann dort auf Stuttgart oder dann entsprechend Coburg treffen wird. Also von daher, das finde ich so noch sehr, sehr spannend. Auch ein Duell, was man nicht außer Acht lassen sollte. Bayer Dormagen gegen Rhein-Vikings finde ich auch so ein Duell auf Augenhöhe, auch wenn die Rhein-Vikings jetzt abgestiegen sind. Aber da will man so ein bisschen mal gucken, wie das dann nächste Saison bei ihnen aussieht mit dem Kader. Das ist noch ein großes Thema dort in Düsseldorf. Ja, das war es dann soweit zum DRB-Pokal. Die Turniere sind dann am 17., 18. August. Also von daher, das dauert noch ein bisschen, bis dann die Saison dort losgeht. Ist auch so ein bisschen der Auftakt in die neue Saison. Und das ist auch so ein Thema, neue Saison. Und zwar gibt es jetzt den Bericht von der Westfälischen Zeitung, Tim, dass sich die Rivalen, die Derby-Rivalen, GW den Mitten und TuS in Lübbecke wahrscheinlich in der kommenden Saison eine Halle teilen müssen.
Es ist zur Saison 2020/2021 sehr wahrscheinlich, dass sie in der Hinrunde beide in Lübbecke spielen müssen und sich die Halle teilen quasi, weil in Minden sehr wahrscheinlich die Kamperhalle saniert werden muss. Ja, ich bin sehr gespannt. Also es ist natürlich schon ein Glücksfall für Minden, dass mit Lübbecke da eine Halle auch auf Bundesliga-Niveau in der Nähe ist. Wie das die Nettelstädter so finden, kann ich mir nur vorstellen, dass sie jetzt nicht so begeistert sind davon.
Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Geschäftsführer Thorsten Appel hat dem Westfalenblatt übrigens, das ist richtig, die richtige Zeitung gewesen, nachgesagt, dass mit ihnen noch nicht gesprochen wurde in diesem Bereich. Deswegen kann er noch keine Informationen preisgeben, während der Geschäftsführer von GWD Minden, Markus Kalusche, direkt gesagt hat, ja, wir werden dorthin wohl ausweichen. Das scheint wohl schon für ihn relativ festzustehen. Also ja, mal gucken, wie es dann in der Saison 2020, 2021 aussehen wird. Das wird schon, der Sparte sehen dann natürlich dann auch eine Herausforderung sein für die Spielplaner, dass man dort entsprechend dann immer die Zeiten so gut nutzen kann, dass ja auch beide Mannschaften dann ihre Heimspiele dort austragen können. Kommen wir zu einer weiteren Personalie in der ersten Bundesliga. Und zwar hatten wir schon vor 2, 3 Wochen, dass Ander Pacapedia den ja, verlassen wird, in Bundesliga wechseln wird von HC Coburg. Und jetzt ist klar, wohin er geht, Tim. Es ist HSG Nordhorn-Linken.
Ja, richtig. Es ist für die Nordhorner der erste Neuzugang für die Bundesliga-Saison. Mit dem 30-Jährigen haben sie sich im linken Rückraum auf jeden Fall ein ordentliches Pfund, ja, sich mit ihm verstärkt. Und ich denke, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Verstärkung. Ja, hat in den letzten Jahren gut auch in der zweiten Liga abgeliefert. Konnte auch schon früh in seiner Karriere schon auf Champions League-Niveau spielen. Also ja, für ihn hatte er ja auch schon gesagt vor ein paar Wochen, dass es so ein Kindheitstraum ist, in die erste Liga zu wechseln. Und ja, der Traum geht jetzt in Nordhorn in Erfüllung.
Genau, er wird in Erfüllung gehen. Spannend bin ich dann auf den Rückraum. Ich hatte es auch schon bei Twitter geschrieben, wie er dann aussehen wird, weil eigentlich Rückraum nichts. Es gäbe auch Pöhle gesetzt, war ja auch letzte Saison einer der Top-Torschützen in der zweiten Liga und auch mit der Grund dafür, dass Nordhorn aufgestiegen ist. Ja, und dann bin ich jetzt eigentlich die Mitteposition, aber da hat Patrick Nidem eigentlich eine gute Saison gespielt. Deswegen warten wir da mal ab, wie dann, ja, wie das aussehen wird, wie dann der entsprechende Rückraum zum Saisonstart aussehen wird. Ja, kommen wir zur zweiten Bundesliga, ist so ein Thema gewesen. Da ist ja der HC Elbphilharmonie bekannt gegeben, dass Rico Goethe und Kai Blaschik, die beiden, die interimsmäßig übernommen haben, die Trainer bleiben werden.
Ja, richtig. Rico Goede wird jetzt auch nicht mehr interimsmäßig, sondern wirklich fest der Cheftrainer sein in der nächsten Saison. In den letzten 9 Spielen hat er 11 Punkte geholt mit seinem Co-Trainer Kai Blaschik. Und ja, das Duo wird jetzt erstmal bestehen bleiben. Ja, vollkommen richtig, denke ich mal, dass sie mit ihnen jetzt den Weg weitergehen. Sah ja lange Zeit auch echt sehr, 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 sehr böse aus für die Florenza und ja, ich bin gespannt, ob sie diese ja, erfolgreiche Zusammenarbeit weiterführen können nächstes Jahr und dass sie irgendwie wieder in ruhigere Fahrwasser das Team leiten können.
Genau, Ziel dort ist ja irgendwann mal der Aufstieg in die Bundesliga. Deswegen ist damit sicher der richtige Schritt, dass man jetzt schon weiß, mit dem in die neue Saison gehen kann, dass man jetzt planen kann und den Spieler entsprechend verpflichten kann für die Saison. Ja, kommen wir zu Dominik Klein. Der hat bekannt gegeben, dass er jetzt zum 1. Juli 2019, also dieses Jahres, zum Bayerischen Handballverband wechseln wird, wird dort die Geschäftsführerstelle als Marketingleiter übernehmen und auch im Bereich der Talentförderung arbeiten. Bin ich persönlich sehr spannend. Mal gucken, wie es dann dort für ihn auch weitergeht. Wir wünschen natürlich viel Erfolg und hoffen, dass er sein Wissen, was er ja besitzt, dann auch entsprechend weitergeben kann. Ja, kommen wir zum polnischen Verein Kielce, also ins Ausland, Tim. Und dort hat Kielce bekannt gegeben, dass ein neuer Spieler dazukommt und ein neuer Co-Trainer wird auch bekannt gegeben.
Genau, und zwar hat man Kreisläufer Romaric Guillot von ABC Nantes verpflichtet. Er soll vor allem in der Defensive Marko Marmic, der die Polen ja nach Leipzig verlassen wird, ersetzen. Und ja, er ist auf jeden Fall eine gute Alternative in der Deckung für die Polen und soll auch im Angriff eine ganz gute Rolle spielen. Ja, mal schauen, wie er das hinbekommt.
Genau, und der kommende Saison könnte dann wieder mit seinem Kollegen Nicolas Tournat zusammenspielen, der ja schon für 2020 als ja, Neuzugang bei Kielce feststeht. Mal gucken, wie dann die Rollenverteilung dann bei Kielce sein wird. Der Co-Trainer Uros Zorman wird dann auch mit dabei sein, wird ja, von Panna Dushenbajew, einem der besten Trainer der Welt, lernen können in der kommenden Zeit, nachdem noch spekuliert worden war, ob er vielleicht noch zu Wolfsburg geht, dort den Trainerjob angeboten bekommen hat, hat sich dann lieber entschieden, in Kielce zu bleiben und dann dort ja, von einem der besten Trainer, die es momentan auf der Welt gibt, zu lernen. Zwei weitere Trainerpersonalien, und zwar einmal Metalurg Skopje, hat bekannt gegeben, dass Damir Stojanovic dazukommen wird, ein noch relativ unbekannter Trainer, der großartig im Jugendbereich unterwegs gewesen ist und dort ja jetzt Metalurg Skopje führen soll. Skopje hat ja auch die Wildcard beantragt für die Champions League, aber da gleich mehr zu. Und ja, der ehemalige Rückraumrechte Marcin Liniewski, einer der ja, Top-Spieler seiner Zeit, ist jetzt auch Trainer geworden, hat jetzt einen neuen Vertrag unterschrieben, und zwar geht er jetzt zu Górnik Zabrze, Tim.
Ja, richtig, genau. Er ist jetzt wieder in der polnischen Heimat und wird jetzt seine Laufbahn als Trainer mit Górnik Zabrze ja, beginnen. Er hat auch schon als Co-Trainer gearbeitet in Danzig und ja, die Geschäftsführung ist natürlich hoch erfreut. Wie soll es auch anders sein? Ja, definitiv einer der größten Handballer in Polen in den letzten, ja, in den letzten 15, 20 Jahren auf jeden Fall. Hat mit denen ja auch einiges erreicht, unter anderem das WM-Finale 2007. Ja, mal schauen, ob er dann auch wirklich ein guter Trainer ist, so gut wie er auf dem Feld war.
Na, schauen wir mal, ob er dann wirklich sein Wissen, was er hat, an die polnische Mannschaft weitergeben kann und dann auch vielleicht ein bisschen dafür sorgen kann, dass so ein bisschen der polnische Handball ihn ein bisschen nach oben bekommt, weil er momentan so ein bisschen Probleme hat. Aber dazu dann gleich mehr, wenn wir uns mit der EM-Qualifikation auseinandersetzen. Gucken wir jetzt lieber zum aktuellen Champions League-Sieger war das Skopje, Tim. Dort wurden gleich zwei Personalien bekannt gegeben, die beide den Verein verlassen werden.
Genau, zum einen wird Gleb Kalarasch, der Ex-Magdeburger, nach Saporoschje zurückkehren. Dort war er auch vorher schon mal und hat dort einen Dreijahresvertrag unterzeichnet. Ja, ist natürlich auch schon ein herber Verlust, würde ich sagen. Also es ist ein wirklich guter Spieler. Ja, für Motor Saporoschje geht es ja in der nächsten Saison nicht nur in der Champions League, sondern auch in der SEHA-Liga auch darum, eine ganz gute Rolle zu spielen. Die andere Meldung ist, dass Vuko Borojan auch Vardar Skopje verlässt und zu Telekom Veszprém wechseln wird. Auch Borojan ist ja aus der Bundesliga bekannt, unter anderem bei TuS Lübeck gespielt. Und ja, auch er wird also Skopje verlassen.
Genau, das war ja aber eigentlich schon absehbar, nachdem er ja schon beim Champions League-Final noch nicht gespielt hat, weil er sich mit den entsprechenden handelnden Personen beworfen hat. Deswegen ist dort die Vollzugsmeldung gekommen, die eigentlich dann auch dort erwartet gewesen ist. Ja, kommen noch eine weitere Personalie, bevor wir uns mit Ehrungen beschäftigen. Und zwar hat Wisla Plock bekannt gegeben, dass sie den 25-jährigen kroatischen Kreisläufer Leon Sunzia für die kommende Saison verpflichtet haben. Sunzia hat bisher schon eine kroatische Nationalmannschaft gespielt, 2018 dort debütiert und kommt vom RK Zagreb. Also da gibt es noch ein bisschen Verstärkung am Kreis, die dann dazu beitragen soll, dass man sich dann auch dort entsprechend verbessern will. Wisla Plocks Präsident Robert Schirwachtek hat gesagt, es ist eine Reaktion auf die Umbrüche in meiner Mannschaft momentan und es ist wirklich so ein Aufbau mit der viel Defensivformation, die dort geprägt werden soll. Deswegen ist er dann dort die richtige Entscheidung für ihn gewesen, zumindest seiner Meinung nach. Ja, Ehrung, ich habe es angesprochen, Tim, kommen wir dazu. Rasmus Lauge-Schmidt und Max Tarji sind in den jeweiligen Ländern ja, zum Handballer des Jahres gekürt worden.
Ja, genau. Rasmus Lauge, ja, dadurch nicht nur der MVP der Bundesliga, sondern jetzt auch in seinem Heimatland in Dänemark der Spieler des Jahres oder der Handballer des Jahres. Und ja, erhielt 50% der Stimmen, also eine ziemlich große Anzahl. Auf Platz 2 folgte hinter ihm dann Mikkel Hansen mit 29% und Niklas Landin erhielt 5%. Ja, vollkommen berechtigt die Auszeichnung, hat eine wirklich super Saison gespielt, auch bei der WM wirklich gut abgeliefert, Weltmeister geworden. Also ich glaube, viel besser hätte die Saison für ihn auch nicht laufen können. Und ja, auch dasselbe gilt eigentlich für Max Dari, mit dem BHC die Liga aufgemischt, auch zusammen mit seinem Landsmann Linus Arnesson, den darf man da natürlich nicht vergessen. Und ja, von daher zwei echt sehr verdiente Auszeichnungen.
Auf jeden Fall zwei sehr, sehr verdiente Auszeichnungen, die es dort gegeben hat, die dort getan wurden. Max Tarji auch mit einem Grund dafür gewesen, ja, dass dies der BHC so erfolgreich gewesen ist. Also von daher kann man das auf jeden Fall nachvollziehen. Das merkt man wirklich, dass da ja noch einiges Gutes momentan beim BHC passiert und dass auch entsprechend diese Leistungen gewürdigt werden. Ja, Tim, kommen wir jetzt zum Wildcard in der Champions League. Ich hatte es schon anklingen lassen, es ist jetzt bekannt geworden, ja, wie viele Teams sich bewerben möchten. Mit dabei sind auch zwei deutsche Teams mit SC Magdeburg und dem THW Kiel.
Genau, ja, dass der THW Kiel sich für diese Wildcard werben wird, war ja schon vorauszusehen. Das ist ja eigentlich normal, dass sich der Vizemeister in Deutschland auch dafür bewirbt. Ja, mit Magdeburg versucht es nun also auch der Dritte der Meisterschaft der Bundesliga. Ja, ich bin sehr gespannt, ob sie die Wildcard bekommen. Ja, die Verantwortlichen haben gesagt, sie wären schön blöd, wenn sie es nicht versuchen würden. Und ja, nach der Saison, die ja wirklich für sie sehr, sehr erfolgreich war, auch von der Punkteausbeute her, ja, kann man es auf jeden Fall mal probieren. Ich bin sehr gespannt, weil es gibt echt einige Bewerber auf diese, ich glaube, noch 8 Plätze, die zu vergeben sind. Also ja, mal schauen.
Genau, schauen wir mal, was es aussehen wird. Am Mittwoch, also heute, wenn ihr die Ausgabe hört, wird bekannt gegeben, welche Mannschaften entsprechend dort ja, die Wildcard bekommen. Es sind 8 Teams, die dort eine Wildcard ausgestattet werden. Mal schauen, wer dann auch am Ende eine bekommt, unter anderem Porto auch beantragt. Also von daher schauen wir mal, wie es dann dort aussehen wird, wer dort am Ende, beziehungsweise Benfica Lissabon, so ist es richtig, weil Porto dann den Meister geworden sind, sind sie automatisch qualifiziert und Benfica Lissabon hat ja die Champions League Wildcard beantragt, weil sie letzte Saison dort gespielt haben, haben sie wahrscheinlich relativ gute Chancen, zumal der portugiesische Handball ja momentan auf einem aufsteigenden Ast ist. Ja, das war soweit zu den News der Woche. Jetzt machen wir eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück, beschäftigen uns dann mit den Ergebnissen der Woche, das heißt EM-Qualifikation und wagen schon mal einen kleinen Blick auf den EM-Kader. Ja, der ohne Verletzung vielleicht 2020 dann bei der EM in Österreich, Dänemark und Schweden stehen könnte. Also daher bleibt dran, hier bei Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport. Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz. Auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Anwurf, dem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, ich habe es gesagt, wir wollen uns jetzt mit den Ergebnissen beschäftigen und natürlich zu unserem Thema der Woche kommen. Da geht es um den EM-Kader. Aber vorher ja, sprechen wir über die B-Jugendmeisterschaft in Deutschland. Dort war das Finale, das Hinspiel-Finale bereits gespielt worden. Das hatte Melsung knapp gewonnen. Und am Ende konnte sich Melsung auch krönen, auch wenn es richtig knapp raus, hinten raus wurde, Tim.
Ja, genau. Im Hinspiel konnte Melsung 7 gewinnen. Zur Pause lag man dann schon mit 14-8 vorne. Also es sah alles ganz ganz gut aus. Ja, trotzdem konnten die Leipziger dann auch immer mehr verkürzen. Und ja, am Ende ging es 28-28 aus. Und ja, somit fehlte nicht viel für Leipzig, hier noch das Spiel zu drehen und die Meisterschaft zu holen. Aber ja, Melsung schafft es am Ende und rettet die deutliche Führung noch knapp über die Zeit.
Lasse Hellemann hatte kurz vor Schluss den entscheidenden 28 für seine Melsungen geworfen, sodass am Ende der 28-28 Endstand zwar dann stand da, aber ja, nichts daran änderte, dass Melsung am Ende deutscher Meister geworden ist. Muss ich zugeben, bin ich ein bisschen überrascht, auch wenn ich im Jugendhandball nicht mich so auskenne, aber Melsung war für mich jetzt nicht die Mannschaft, die in letzter Zeit durch große Jugendmannschaften aufgezeigt hat, aber scheinbar ist sich dort was entwickeln, was man wirklich diesen, ja, dieses angedeutete MT Deutschland dort umsetzen möchte, wie es der TBV ja auch lange Jahre gemacht hat, scheint dort in Melsung so eine Kultur jetzt zu entstehen. Ja, Tim, kommen wir zu dem viel größeren Thema eigentlich der letzten Tage, der EM-Qualifikation, denn dort waren ja noch nicht alle Mannschaften sicher für die EM mitqualifiziert. Jetzt stehen aber soweit alle fest und da fangen wir mit der deutschen Gruppe an. Deutschland, 6 Spiele, 6 Siege, müssen wir nicht zu sagen. Aber die Polen, die mussten nicht ganz schrecken und hatten zwischenzeitlich echt ein bisschen Bammel, weil sie zurücklagen gegen Israel.
Ja, genau, haben sich generell gegen Israel und auch gegen Kosovo sehr schwer getan in dieser Gruppe und zur Pause stand es jetzt in dem entscheidenden Spiel gegen Israel auch 10-11 aus Sicht der Polen. Am Ende konnten sie das Spiel dann noch knapp mit 26-23 gewinnen und ja, so sind sie jetzt mit 5-7 Punkten, ein Punkt vor den Israelis und haben sich damit als Gruppenzweiter hier in der Gruppe 1 qualifiziert.
Genau, kommen wir zur Gruppe 2 zu sprechen. Dort war Kroatien vorher auch schon sicher durch, haben am Ende dann nochmal klar gewonnen. Belgien mit 28-19 und dann ging es im Spiel zwischen Serbien und Schweiz dann nochmal darum, wer wird am Ende Zweiter, wer wird Dritter. Schweiz hat zwar mit einem Tor verloren und dadurch aber trotzdem den zweiten Platz verteidigen können. Bisher wird man Dritter geworden und aufgrund der 6 Punkte, die sie haben sammeln können, sind sie auch für die EM qualifiziert. Also von daher haben die Serben nochmal Schwein gehabt und für mich freut es, dass die Schweiz hier mit dabei ist. Andi Schmid hat es auf jeden Fall mal verdient, hier beim Großturnier mitzuspielen.
Ja, finde ich auch. Also ich freue mich auch definitiv, ihn dann auch mal im Januar sehen zu können. Ja, für die Schweiz, wie gesagt, freut es mich. Die haben in den letzten Jahren auch wirklich gute Arbeit da geleistet und auch jetzt immer mehr Spieler in ihren Weg in die Bundesliga gefunden. Und ja, mal schauen, in welcher Gruppe sie dann landen bei der EM und wie machbar das dann am Ende wird, wie weit sie vielleicht sogar kommen. Mal schauen.
Genau, schauen wir mal genau drauf. Gerade Kadetten Schaffhausen sind ja die Mannschaft, die man europäisch schon am ehesten mitkennt und auch dort immer wieder auf Schweizer Nationalspieler genannt wird. Gruppe 3. Erwartet Nordmazedonien, Island haben sich durchgesetzt, zwar die Türkei im letzten Spiel nochmal Chancen, also eine theoretische Chance gehabt, gegen Island weiterzukommen. Dafür hätten sie gewinnen müssen auf Island, auch mit relativ hohem Tordifferenz. Zur Halbzeit stand es zwar 12-9, aber am Ende gewinnt Island klar mit 32-22. Also dort gab es keine Überraschung. Kommen wir zur Gruppe 4, denn die ist spannend gewesen, weil dort einige Namen mit dabei sind, die man noch nicht bei der EM gesehen hat. Aber jetzt hat man mit Lettland und Niederlande zwei Teams mit dabei, die ja, sich freuen dürfen über die EM-Teilnahme.
Genau, richtig. Ja, genau. Mit vor allem die Letten konnten vorletzten Spieltag das Ticket sichern mit einem Sieg gegen Slowenien. Ja, Dainis Kristupans von Vardar Skopje, da auch der einer der entscheidenden Faktoren. Und auch in dem Spiel gegen die Slowenen wirklich eine gute Leistung und wichtige Tore geliefert. Und ja, die Niederländer können sich auch als einer der besten Gruppendritten mit ebenfalls 6-6 Punkten, genau wie die Serben, qualifizieren. Und genau, für die Niederländer müsste das auch die erste Teilnahme sein bei der EM. Und ja, mal schauen. Auch ein sehr interessantes Team auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen heißt es, im Handball mit Holland fahren wir zur EM, nicht wie im Fußball ohne. Aber das ist dann ein anderes Thema. Also sehr gespannt. In Niederlande ist das wichtige Spiel am Ende gegen Lettland 2021. Deswegen haben sie dann mit diesen 6 Punkten sich qualifizieren können. Kommen wir Gruppe 5. Dort hat sich auch 3 Teams qualifizieren können. Dort haben 3 Mannschaften 8-4 Punkte. Weißrussland, Tschechien und Bosnien-Herzegowina. Bosnien hat natürlich das Glück gehabt, dass sie das letzte Spiel gewonnen haben, weil sie noch so ein bisschen hinten dranhangen und deswegen haben sie es am Ende dann noch retten können, wobei auch 6-6 Punkte wahrscheinlich dann auch gereicht hätten, aber trotzdem ja, war dort viel Spannung mit dabei, Duell auf Augenhöhe, muss man sagen, zwischen den drei Mannschaften, denen Finnland keine Chance hatte. Am Ende Gruppe 6, dann auch schön zu sehen, Frankreich, klar mit 7-2 Punkten ganz oben, aber Portugal mit 9-3, nur knapp dahinter, also von daher, der portugiesische Handballturnier, haben wir schon mehrfach erwähnt, ist wirklich auf einem sehr guten Weg.
Ja, definitiv. Konnten zum Beispiel auch gegen Frankreich in der Quali gewinnen. Ja, von daher auch für die Portugiesen die erste Teilnahme seit längerer Zeit bei einer Europameisterschaft. Und genau, Frankreich, natürlich war es eigentlich klar, dass sie sich da qualifizieren würden. 10-2 Punkten am Ende. Ja, relativ solide auch.
Genau, Portugal nur am letzten Spiel hat es ein bisschen enttäuscht, wo sie nur unentschieden 28-28 gegen Litauen gespielt haben. Da kommen wir jetzt zu den letzten beiden Gruppen, 7 und 8. Gruppe 7 relativ erledigt, Ungarn, Russland, beiden Favoriten in der Gruppe haben sich gegen Italien und Slowakei durchgesetzt, doch relativ deutlich muss man sagen, Ungarn haben nur einen Punkt abgegeben gegen die Russen im direkten Duell, den sie das zweite gewonnen haben, Russland deswegen mit 9-3 Punkten als Zweiter weiter. Und Gruppe 8, auch da haben wir 3 Mannschaften, die sich für die EM qualifiziert haben.
Genau, und zwar zum einen Dänemark mit 10-2 Punkten, auch einer deutlichen Tordifferenz von 40. Diese Gruppe auch durchaus angeführt. Auf Platz 2 Montenegro mit 7-5 Punkten. Und auf 3 konnten sich die Ukrainer dann auch qualifizieren mit 6-6 Punkten. Ja, für die Ukrainer auch die erste Teilnahme an einer Meisterschaft seit auch einer längeren Zeit. Genau, ja, die Färöer mit 1-11 Punkten am Ende chancenlos in dieser Gruppe 8.
Ja, aber auf jeden Fall alle ihren Wert, dort Punkte gegen Montenegro zu holen, weil Färöer für mich eher Handball-Entwicklungsland ist und Montenegro da schon noch eine etablierte insgesamt ist und dass man da einen Punkt holen konnte, auf jeden Fall aller Ehren wert. Ja, das war es jetzt soweit zu den ganzen Qualifikationsteams, zu den Ergebnissen. Und jetzt beschäftigen wir uns hier mit so ein bisschen mit dem deutschen Team. Das wollte ich so als Thema machen, weil auch heute oder am heutigen Dienstag ja ein Artikel gekommen ist von der DPA zu der großen Auswahl, ja, die Christian Prokop hat im Team. Und deswegen möchte man hier so Position für Position durchgehen und also darauf gucken, okay, wer sind so die Favoriten auf der Einzelposition, wer hat so die besten Chancen insgesamt auf die Plätze dann für die EM in Österreich, Dänemark und Schweden. Und fangen mal im Tor an und da ist für mich die Einzel ganz klar, Andy Wolf, ich denke, da wird an ihm keiner vorbeikommen. Dahinter, persönlich finde ich es aber sehr, sehr spannend, ich habe mir dort mal vier Namen aufgeschrieben, Heine Vettler, Dario Quenstedt, Till Klimke und Christopher Rudek. Denn ich muss sagen, Silvio Heinefetter hat keine überragende Saison gespielt, sie war gut, er hatte die meisten Paraden in der Bundesliga von allen insgesamt gehabt, aber seine Quote war schlechter als die von Klimke, als die von Rudek und bei Quenstedt muss ich zugeben, klar, er geht jetzt zu Kiel, aber irgendwie warte ich schon seit Jahren auf den großen Ausbruch, den wir alle prophezeien, wie gut er sein soll, das sehe ich halt zu selten und die letzte Saison war auch nicht gut von ihm.
Also ich sehe es ähnlich wie du, also auch ganz klar jetzt Nummer 1 gesetzt. Man hat es jetzt auch bei den letzten Turnieren gesehen, er braucht auch dieses Vertrauen, dass er weiß, er ist die Nummer 1. Und ja, mal schauen, er wird jetzt auch in Kielce, denke ich mal, wird wieder deutlich mehr Spielanteile, auch in wichtigen Spielen die Spielanteile bekommen. Und dahinter sehe ich es auch wie du. Also Heine Vetter hat mich in der letzten Saison nicht wirklich überzeugt. Klar, Christopher Rudek war auch ein großer Faktor, der zum Erfolg des BHC beigetragen hat. Till Klimke hat in Wetzlar wirklich auch sich sehr, sehr gut entwickelt. Kennt man ja auch, haben wir auch schon häufiger mal drüber geredet, wie ja gut da die Torhüter ausgebildet werden. Und Dario Quenstedt ist für mich sogar noch hinter Rudek und Klimke, was die Chancen angeht, weil er hatte in den vergangenen Jahren meiner Meinung nach schon öfter mal wirklich auch ganz gute Saisons und einige gute Spiele, wo er meiner Meinung nach auch eine Nominierung verdient gehabt hätte. Aber ja, da ist die Nominierung meist irgendwie ausgeblieben. Er ist jetzt bisher bei 13 Länderspielen. Von daher und ja, mal schauen. Ich weiß nicht, wie viel er jetzt auch in Kiel dann spielen wird. Also ich sehe da Niklas Landin schon ein ganzes Stück vor ihm. Also von daher sehe ich das auf jeden Fall sehr schwierig für ihn.
Ja, also ich verstehe auch die Verpflichtung von Kiel auch noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da Quenche letzte Saison eine Quote gab von 28,25%. Es ist schon nicht schlecht, aber von den vier genannten ist es die schlechteste Quote. Dann direkt davor eben der Silvio Hannefitter mit 31,14, Christoph Rudek mit 31,39 und Till Klimke mit 32,46. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, was Christian Prokop dort macht. Ich denke, der wird so ein bisschen auch die Form der Saison, glaube ich, dann entscheidend sein, wie er es genau machen möchte. Auch vielleicht dann auch ein bisschen Ruhe im Kanal zu machen, auch wenn man zugeben muss, dass Heinefetter bei der WM relativ ruhig gewesen ist. Aber auch da hat er nicht so einen entscheidenden Faktor mal von der Bank setzen können. Da muss dann vielleicht wirklich mal ein neuer Impuls her. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie das dann weitergehen wird. Und dann natürlich auch, wie ihm die Situation in Berlin, ob die ihm gut tun wird oder ob die ihm schaden wird. Denn dritte Torhüter mit dabei zu sein, das heißt so auch für ihn harter Konkurrenzkampf mit dem Miljo Saljevic und auch mit dem Martin Siemer. Also da muss er sich sehr, sehr zeigen, da muss er alles rausholen. Das kann gut sein für ihn, das kann auch gut sein für den Deutschen Handballbund, für die Handballnationalmannschaft, aber das möchte ich dann noch entsprechend dann sehen. Und ansonsten könnte ich mir wirklich vorstellen, dass man einen jungen Till Klimke 21 oder Christoph Rudek mit 24 mitnimmt, dass sie Erfahrung sammeln können, dass sie dann wirklich weit in den entscheidenden Phasen dann so ein bisschen mal reinspannen dürfen und dann Andy Wolf vielleicht entsetzen können. Mal schauen. Kommen wir zur Linksaußenposition. Ich denke, da ist die 1 ganz klar gesetzt. Uwe Gensheimer, denke ich, wird keinen Weg dran vorbei, weil er einfach der beste Linksaußen der Welt ist. Da muss man einfach ganz klar so sagen. Dahinter sehe ich momentan Matthias Muschel, überragende Saison gespielt, richtig, richtig stark. Und dann tue ich mich schwer. Also ich sehe Marcel Schieler und Huhn Dampke noch in der Diskussion. Und Dampke, auch aufgrund der Verletzung, ist momentan ein bisschen außen vor, glaube ich. Deswegen würde ich eher momentan Schieler so ein bisschen vor ihm sehen. Auch wenn Schieler schon älter ist.
Ja, für mich ebenso. Also bei Dampke ist, er hat seinen Stammplatz in Kiel verloren an Magnus Landin, hat für mich jetzt auch, er hat okay gespielt, also es war solide, das, was er gespielt hat, kann man schon sagen, aber ich finde, Marcel Schiller macht es jetzt auch wirklich seit ein paar Jahren wirklich gut, auch in Göppingen, spult da auf links außen einiges ab und wirft eigentlich auch Tore am Fließband, von daher wirklich, also für mich Schiller schon noch ein deutliches Stückchen vor Dampke. Wie es ist in einem halben Jahr, wissen wir nicht. Wenn Dampke wirklich fit bleibt und fit ist, ob er sich vielleicht auch gegen Magnus Landin durchsetzen kann. Ich glaube, das würde ihm auch auf jeden Fall auch nochmal einen Schub geben. Also ganz rausnehmen würde ich ihn auch noch nicht, aber im Moment würde ich auch sagen, hinter Gensheimer und Musche, Marcel Schiller, die drei auf links außen.
Das glaube ich auch. Mal so ein bisschen Außenseite, den ich nochmal nennen möchte. Ich war ein relativ junger Linksaußen, aber da war ich auch noch ein bisschen mehr. Da musste auch noch ein bisschen mehr den Zweikampf gegen Michael Allendorf dann auf Linksaußenposition bei Melsung gewinnen. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass er dann vielleicht dann in 1, 2 Jahren vielleicht dann auch auf dieser Position auftaucht und auf jeden Fall in Diskussion für den Nationalmannschaftskader ist. Ja, kommen wir zurück auf links und ja, auch da muss ich sagen, gibt es für mich eine klare Nummer 1, Tim, Julius Kühn.
Ja, definitiv. Also man hat es gesehen, ja, wie schockiert alle waren, als er dann kurz vor der WM da den Kreuzbandriss erleiden musste. Und ja, die ganze Diskussion wurde ja auch darum aufgebaut, dass die deutsche Mannschaft dann ohne diesen so wichtigen Shooter aus dem Rückraum ja auch Schwierigkeiten bekommen könnte. Es ist nochmal ganz gut gegangen mit Platz 4 bei der WM, aber man hat dann schon teilweise gesehen, es fehlt dann doch auf halblinks mit Julius Kühn einfach einer, der sich das Ding auch mal aus 12 Metern nehmen kann und mal einen Wurf da reinhauen kann. Von daher, ja, für mich auch definitiv Nummer 1, aber dahinter definitiv einige interessante Möglichkeiten mit einem jungen Sebastian Heimann, auch Philipp Weber oder Marian Michalczyk. Also es ist auf jeden Fall hinter Julius Kühn sehr, sehr breit aufgestellt. Also Paul Drucks darf man natürlich auch nicht vergessen, der für mich dann schon die 2 dahinter ist, auch ein anderer Spielertyp, mehr im 1 gegen 1 zu Hause quasi. Und ja, auf jeden Fall, also ich sehe uns da ganz gut aufgestellt.
Ja, das sehe ich auch auf der Position. Nicht vergessen dürfen wir auch Steffen Veth, der, wenn er Selbstvertrauen hat, auch eine Schlüsselfigur sein kann aufgrund seiner Position, aufgrund seiner Spielintelligenz. Da ist ja wirklich bei ihm immer so das Thema Selbstvertrauen, Vertrauen in die eigene Stärke. Da muss er noch ein bisschen dran arbeiten, dass er ein bisschen mehr Unterstützung kriegt von dem neuen Trainer bei den Rhein-Neckar-Löwen, Christiansson, dass er ein bisschen mehr Unterstützung gibt, ihm mehr Selbstvertrauen einfach einflößt, damit er ja dann noch mehr ein Faktor werden kann. Für Lempke dürfen wir auch nicht vergessen, klar, normalerweise spielt er diese Position relativ selten, aber ich denke, gerade für die Abwehr ist er ein entscheidender Faktor, denn der immer wieder reinkommen kann, der die Mannschaft motivieren kann. Das ist wirklich so ein Emotion Leader geworden, das muss ich ganz klar sagen. Deswegen ist er für mich eigentlich gesetzt im Kader. Paul Drucks kann ja auch immer wieder Rückraum links, Rückraum Mitte spielen. Das ist eine Diskussion, was er dort entsprechend eine Position ist. Und ich muss zugeben, dass für mich Fabian Böhm, den wir nicht vergessen dürfen, momentan so ein bisschen hinten anstehend. Ich fand seine Nominierung letztlich schon relativ überraschend, muss ich zugeben. Christian Burkhoff hat wohl so ein bisschen so nah an ihn gefressen. Ich persönlich bin jetzt nicht so der große Fan, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber gerade wenn Kühn zurückkommen sollte und auch Heimann sehe ich eigentlich vor Böhm, auch aufgrund seines Alters, sollte dann eigentlich Böhm in den nächsten Wochen, Monaten so ein bisschen außen vor rutschen, aber natürlich ist gut zu wissen, dass man so eine Alternative hinten in der Hinterhand hat, auch mit Marian Michalczyk, Philipp Weber, das ist mich momentan auch so ein bisschen außen vor, da ist mir noch zu viel wilde Aktionen dann teilweise mit dabei, wo er es dann zu sehr forcieren möchte, zu sehr das Spiel an sich reißen möchte und dann sich an Würfe nimmt, die man einfach nicht nehmen muss. Das zeigt auch seine Wurfquote, die wirklich, also schon eine gute Quote ist eigentlich von Rückkopfshooter, aber da erwarte ich mir dann noch ein bisschen mehr, mit knapp ein bisschen mehr als 50% sind es, glaube ich, momentan. Aber da kann er mehr, da kann er noch mehr machen, auch noch seine Nebenleute besser in Szene setzen. Das ist nur etwas, was ich von ihm da entsprechend erwarte, ja.
Sehe ich ähnlich. Also wir können ja dann auf die Rückraummitte-Position mal gehen, die ja in den letzten Jahren immer mal wieder ein großer Punkt war, über den debattiert wurde. Mal schauen, wie es mit Martin Strobel weitergeht, ob er nach seiner Verletzung nochmal zur Nationalmannschaft zurückkehrt. Ich schätze mal, Christian Prokop hätte durchaus Interesse daran, weil es ja auch durchaus sehr, sehr gut funktioniert hat bei der WM. Also man hat schon gemerkt, nachdem er dann auch durch die Verletzung ausgeschieden ist beim Turnier, dass man sich da einigermaßen schwer getan hat, sich zu finden. Mit Tim Sutton hat man da auf jeden Fall auch einen guten Jungen dabei, der bei der WM dann quasi ins kalte Wasser geworfen wurde. Seine Sache, finde ich, sehr, sehr gut gemacht hat für die Umstände. Klar muss er da auch auf dem Niveau noch ein bisschen lernen. Und dann hat man natürlich auch noch einige Möglichkeiten mit Linkshändern auf der Mitte. Sowohl Kai Häfner, aber dann auch eher mit einem Fabi Wiede oder Steffen Weinhold. Also auch da in der Breite finde ich ganz gut aufgestellt. Aber es ist halt für mich auch immer dieses Thema in Deutschland. Das wird ja auch immer mal wieder angeschnitten. Man ist in der Breite wirklich gut aufgestellt, aber dieser eine Top-Spieler, der vielleicht dann auch Spiele alleine entscheiden kann, fehlt wahrscheinlich noch ein bisschen, was sich natürlich durchaus noch ändern kann. Das steht außer Frage. Vielleicht entwickelt sich da jetzt auch in den nächsten Monaten noch jemand. Aber generell. Also ich würde sagen, die Mannschaft auch vor allem im Rückraum zeichnet sich sehr durch die Breite und die Ausgeglichenheit aus.
Auf jeden Fall. Auf Rückraummitte dürfen wir ein, zwei Namen auch nicht vergessen, finde ich. Simon Ernst, den gibt es auch noch, das darf man auf keinen Fall vergessen. Simon Ernst hat sich ja schwer verletzt gehabt, hat bisher noch nicht ein einziges Spiel für die Füchse Berlin absolvieren können aufgrund seiner Kreuzbandverletzung und der wird auch zurückkommen. Und wenn er an das anknüpfen kann, was er vor der Verletzung gezeigt hat, ist er auf jeden Fall für mich ein Kandidat für den EM-Kader. Das muss man, wie gesagt, mal schauen, wie fit er dann dort ist, wie er dann ja, wieder zurückkommen wird nach dieser schweren Verletzung. Nico Büdel, finde ich, hat es in seinen ersten beiden Spielen gut gemacht, muss ich sagen. Also er hat wirklich gute Ansätze gezeigt. Im ersten Spiel direkt 5 Tore erzielt, besser Werfer gewesen. Also von daher schon mal gut seine Fahrkarte dagelassen, seine Visitenkarte abgegeben. Und das war wirklich ganz positiv. Nicht vergessen sollte man vielleicht auch Niklas Piszkowski, muss ich aber ganz ehrlich zugeben, ist für mich momentan außen vor, weil sich auch bei Leipzig nicht in der Form entwickelt hatte, wie man es erwartet hat. Da ist auch noch ein bisschen... Ja, zu viel Jugendliche leicht zum Beispiel mit dabei in geschehenen Aktionen, macht noch zu sehr den riskanten Pass. Auch die Wurfquote ist bei ihm nicht so gut, da muss er noch besser machen. Aber hat auf jeden Fall das Potenzial, dort wieder ranzukommen. Das muss man ihm einfach jetzt sagen. Er muss einfach jetzt die nächsten zwei, drei Schritte machen, wenn er wieder in die Nationalmannschaft kommen will, wenn er wieder ja dann bei Olympia dabei sein möchte. Bis 2020 ist ja das auch, das darf man nicht vergessen, das steht ja auch noch irgendwann an. Da hat er auf jeden Fall die Chancen, die Anlagen, aber er muss entsprechend jetzt mal wach werden und die nächsten Schritte dort tun. Ja, das war es jetzt soweit zu den Positionen. Wir besprechen natürlich gleich noch die weiteren Positionen, Rückraum rechts, rechts außen und noch die Kreisposition, denn da gibt es noch einige spannende Namen, die man dort diskutieren muss.
Immer informiert sein, auch von unterwegs, auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Ja, Rückraum hat das schon angesprochen, Fabi Wiede, ja, auch für mich einer, der so ein Weltklasse-Spieler sein kann. Bei ihm ist es manchmal so, dass er zu viel verletzt ist, ähnlich wie auch bei Paul Tux, die beiden absolute Weltklasse-Qualität besitzen, aber da ist einfach so ein bisschen das Thema, dass sie leider nicht gesund bleiben, nicht fit bleiben, deswegen mal nicht über eine Zeit von 2-3 Jahren mal wirklich konstant Spiele abliefern können, dann werden es mit Sicherheit auch schon diese Spieler, die Spiele entscheiden können, sich an sich reißen können, das ist auf jeden Fall so. Und dann natürlich mit Steffen Bannert, Kai Heffner, finde ich, sind diese drei Positionen schon wegbesetzt. Franz Seppel natürlich ist auch noch ein Name, den man nicht außer Acht lassen sollte, gerade da er jetzt 2020 nach Flensburg gehen wird. Aber was mir dort so ein bisschen fehlt, ist so ein klassischer Rückraum-Shooter. Also so ein großer, wie so ein Julius Kühn, ein Sebastian Heimann und Fabian Böhm, die wir auf Rückraum links haben, oder Marin Michalschik, der fehlt dort. Wenn ich dann denke, wie man hat, Steffen Salger, der noch sehr jung ist und auch teilweise sehr, sehr wilde Würfe mit dabei hat, wo man auch aus 10 Meter Entfernung sieht, dass der gleich wirft. Und Christoph Steinhardt ist mal immer wieder eine Option gewesen, war ja auch schon Einzahlen mit dabei, aber da finde ich, das ist, glaube ich, nicht die richtige Option, zumal die anderen viel besser sind als er.
Ja, zu Stefan Salger kann man ja sagen, dass er dann demnächst in Melsungen spielen wird. Mal schauen, wie er sich da noch weiterentwickelt. Ich denke dann, dass er dann auch in Europa spielen wird, wird er auch nochmal ein bisschen wahrscheinlich einen Schritt nach vorne machen. Mal schauen, kann man sich auf jeden Fall im Hinterkopf mal behalten. Ja, aber ich sehe es genauso. Also wir haben wirklich mit Heffner, auch mit Weinhold, das sind beides wirklich Spieler, die in die Verteidigung reingehen, in die Lücken, ins 1 gegen 1. Quasi auch mal von der quasi falschen Seite für einen Linkshänder die Würfe nehmen. Fabi Wiede kann so eine Art Shooter vielleicht so eine Shooterrolle einnehmen, aber auch eher nicht, also von daher, ich sehe es ähnlich, also da fehlt so ein bisschen auf halb rechts, aber ich meine, es wird ja auch schon reichen, wenn man dann einen Kühn auf der anderen Seite dann ganz gut in Position bringen kann.
Genau, das wird ja reichen, wie gesagt, das ist so der einzige kleine Kritikpunkt, den man dort machen darf, mit 4 Top-Leuten muss man ja sagen, das muss man sich auf keinen Fall vor jemanden verstecken. Ja, kommen wir mal auf Rückraum rechts zu sprechen. Die Position, die in den letzten Wochen, Monaten am meisten diskutiert wurde, natürlich auch aufgrund von Tobi Reichmann und auch auf der Entscheidung von Christian Prokop, dort nur einen Linkshänder zu nominieren. Die Frage ist, wen siehst du momentan dort vorne? Ich glaube, ich habe einen Namen auf der Liste, der bei dir nicht sofort ganz oben aufploppt.
Also auf rechts außen bin ich ganz ehrlich, also ich bin in der letzten Saison sehr enttäuscht von Patrick Grützki gewesen. Also für mich ist er im Moment, wenn überhaupt, die Nummer 3. Ich sag sogar, für mich ist Patrick Grützki die 4. Also ich sehe im Moment Tobi Reichmann auf jeden Fall auf einem wirklich guten Weg wieder. Ich finde, er hat in Melsungen auch danach solide seine Leistung gebracht. Für mich ist tatsächlich die Nummer 1 auf rechts außen im Moment Timo Kastening. Ich finde, er hat echt eine überragende Saison gespielt in Hannover, war quasi mit einer der wenigen starken Spieler bei Hannover in dieser verkorksten Saison. Dahinter würde ich auf 2 und 3 sogar mit Reichmann und Hornke von Lemgo, sehe ich eigentlich im Moment auf einem ähnlichen Niveau. Also ich finde auch Hornke macht das wirklich sehr, sehr gut in Lemgo. Wechselt ja jetzt auch nach Magdeburg und auch bei ihm gilt dann mit dem europäischen Wettbewerb. Mal schauen, wie er sich da schlägt, und das wird ihm sicherlich auch nochmal helfen, sein Niveau zu steigern. Also im Moment für mich Kastening, Reichmann, Hornke, Grützki.
Okay, ich habe den Hornke auf 1 konsequent gesetzt, weil ich finde, er hat in den letzten Jahren auf einem absolut hohen Niveau gespielt, wirklich wenig Fehler sich erlaubt, von der 7-Meter-Linie sehr sicher. Der Gegenstoß, eine absolute Waffe, und ist aufgekommen auf rechts außen, dann jetzt bei Magdeburg, ist auch eine Auszeichnung natürlich, dass er dann so hoch spielen darf und vielleicht sogar Champions League spielt, wenn wirklich Magdeburg dort die Wildcard bekommen sollte. Dann Timo Kastening sehe ich auch dann dort, überragende Saison gespielt, wirklich eine absolute Waffe, wirklich klein und wuselig, das ist so ein bisschen so ein anderer Typ dann als Timo Hornke, der relativ groß ist eigentlich für seine Position, und dann würde ich auch Tobi Reichmann vor Patrick Grützki sehen. Grützki hat auf jeden Fall das Talent, die Nummer 1 zu sein, die Qualität besitzt er, aber letzte Saison war wirklich für ihn keine gute Saison, das muss man einfach ganz klar so sagen, da hat er wie auch einige andere in seinem Team sich mal eine Auszeit genommen, das ist auch okay, man hat auch mal ein schlechteres Jahr, das er ihm ja definitiv gegönnt, aber natürlich haben halt andere Leute an ihm vorbeigezogen, haben ihre Klasse gezeigt, und deswegen ist er momentan für mich nicht in der Nationalmannschaft mit dabei, sondern muss dann entsprechend zugucken, aber hat ja noch 6 Monate Zeit, um sich zu empfehlen und zum Bundesliga zu sagen, hey, ich will wieder meine alten Formen, und wenn er in einer alten Form ist, ist er für mich die klare Nummer 1 in der Hand in der Nationalmannschaft, auch wenn Tobi Reichmann auch ähnlich gut ist, aber Grötzki, der ist schon sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, kommen wir zum Kreis und der sehr, sehr großen Auswahl, die Christian Pocker dort besitzt.
Also für mich der Kreis, also wirklich auch nochmal das Prunkstück, finde ich. Ja. Sowohl offensiv als auch dann defensiv. Also man hat mit Patrick Winczek, Hendrik Pekler und Janik Kohlbacher, die ja auch alle 3 bei der WM dabei waren, das sind schon mal 3 überragende Namen. Dahinter hat man dann unter anderem mit einem Johannes Goller wirklich einen jungen Spieler, der in Flensburg sich jetzt auch gut entwickelt hat, in der nächsten Saison auch mehr in der Abwehr spielen wird. Mal schauen, wie er sich da dann schlägt. Ich finde, er hat es teilweise diese Saison auch schon ganz gut gemacht, als Karlsson ausgefallen ist. Und ansonsten hat man ja auch noch alle möglichen Alternativen. Mir würde jetzt spontan Erik Schmidt einfallen, wenn er sich wieder auf einem konstant guten Niveau wieder spielt, dann ist er sicherlich auch ein Thema für einen erweiterten Kader zumindest. Aber es gibt wahrscheinlich noch zigfach andere, die einfach nicht rankommen, weil Winczek, Pekler und Kohlbacher für mich auf den 3 Positionen eigentlich gesetzt sind.
Ja, das ist halt auch, das muss ich halt auch so sagen. Für mich sind die 3 einfach gesetzt, weil sie überragend sind. Pekler, Winczek, Innenblock musst du machen, und Kohlbacher ist vielleicht der offensiv beste Kreisläufer momentan, den es in der Welt gibt. Vielleicht zusammen mit einem Stoilov, der ja auch nicht aufzuhalten ist, muss man ganz ehrlich zugeben. Also was der Kohlbacher teilweise an Bällen wegfängt. Also ich habe schon mal gesagt, er erinnert mich so ein bisschen an der junge Christian Schwarzer. Was ist unglaublich, was er dort spielt. Und dann auch, muss ich zugeben, für mich ist Johannes Goller auch nah dran. Ich finde, er hat nochmal einen Schritt gemacht in Flensburg. Und gerade wenn er defensiv noch besser werden sollte, was auch Kohlbacher geschafft hat, dann wird es halt auch wirklich eine spannende Option, ob er dann wirklich dann mal jemand sein wird, ob er dann reinrutschen kann. Auch spannend bin ich dann zu sehen, dass du Moritz Preuß, Erik Schmidt in Magdeburg, da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie die beiden sich zusammenfinden werden, wie die sich auch ergänzen können. Schmidt, der sehr große Kreisläufer, während Preuß mehr so der Bullige ist, der wirklich Massen besitzt. Auch Schmidt nicht mehr so die Offensivwaffe, deswegen ist auch einfach seine Relevanz gesunken. Mal gucken, wie das in Magdeburg sein wird, weil ich muss zugeben, Erik Schmidt ist für mich momentan so ein bisschen einfach außen vor, weil er halt offensiv keine Waffe ist und defensiv haben wir einfach genug starke Leute. Deswegen ist er meiner Meinung nach auch nicht momentan die Option, dass er dann wirklich bei der EM mit dabei sein darf. Dann hast du noch einen FGD Perfen, den man nicht vergessen darf, der auch jetzt keine gute Saison gespielt hat, finde ich, der manchmal ein bisschen steif auf dem Bein ist, aber auch vorne wirklich so viel Masse besitzt, dass du ihn erstmal aufhalten musst. Also Kreis sind wir wirklich sehr, sehr gut aufgestellt und wir sind nach vielen Positionen gut aufgestellt, auch wenn du hast gesagt, ein bisschen dieser absolute Weltklasse-Spieler fehlt, aber gerade Kreis, die Außenposition und Rückraum links, rechts, Rückraum rechts, da sind wir wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Wie gesagt, so ein bisschen Rückraum Mitte und der zwei Tore, das ist ein bisschen so ein Thema, wo man nochmal gucken muss, was man da in den nächsten Jahren dort entsprechend plant, wie man damit umgehen möchte. Deswegen bin ich da gespannt drauf, wie der Bundestrainer damit umgehen wird, wie er nominieren wird, dann für die M2 Legamata vorher noch im Oktober und dann er ist quasi schon mit der BM auf Takt, dann dass in die Mannschaft zusammenkommt und da schauen wir mal, wie es sein wird. Hoffen natürlich, dass Besandt noch fit bleiben. Das ist das Wichtigste, dass die Mannschaft, dass er aus dem Top-Kader drauf zugreifen kann, dass alle fit sind und nicht, dass wie so wie jetzt letzte Saison Julius Kühn fehlen wird, das wird der Mannschaft schon entsprechend wehtun. Ja, damit sind wir am Ende unserer Ausgabe angekommen, haben auch sehr, sehr ausführlich über den Kader gesprochen, aber ich finde, das war einfach mal, glaube ich, mal eine gute Idee. Ich könnte uns natürlich auch gerne mitteilen, wie seht ihr vorne, wen haben wir vielleicht vergessen an Namen, das wäre natürlich auch ganz, ganz schön zu sehen, wenn wir dann euren Kader mal so ein bisschen hören können. Natürlich ist es noch früh, aber gerne mal euren Top-Leute für die Positionen, da würden wir uns auf jeden Fall freuen. Ich auch über weiteres Feedback natürlich, sei es jetzt in der Form von einer iTunes-Rezension, liebt es natürlich dort 5 Sterne, aber auch gerne konstruktives Kritik oder aber auch über Facebook, Twitter, wenn uns gerne anschreiben, uns gerne Feedback geben. Am liebsten natürlich dann unter dem Twitter, SeppMars56 ist bei mir dort und auch Tim findet ihr entsprechend bei Twitter TIAL298. Tim, war richtig, ne?
237.
Ah, 237. Okay, gut, aber da haben wir es auch geklärt. Deswegen hört dann demnächst wieder dann rein. Die machen jetzt nämlich jetzt eine Sommerpause. Das ist ja auch, glaube ich, in Ordnung. Es gibt trotzdem weiter Handball. Beachhandball ist an. Dort werden die Kollegen von Handball World wieder ausführlich darüber berichten. Auf jeden Fall sehr, sehr lesenswert. Die Julia Nicolai macht dort eine sehr, sehr gute Arbeit, muss ich zugeben. Und da gibt es dann mehr darüber bei den Kanälen. Uns können natürlich weiter trotzdem schreiben. Bleibt uns gewogen. Dann zur kommenden Saison hören wir uns dann wieder hier bei Andorf beim Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport. Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Die meinsportpodcast.de Sommerkicks. Höre alles. Zur Weltmeisterschaft der Frauen bei unseren Nachbarn in Frankreich. Zur Copa America am Zuckerhut in Brasilien. Zum Afrika-Cup bei den Pharaonen in Ägypten. Und zur U21-Europameisterschaft am Stiefel von Europa in Italien. Die Sommerkicks im Sportplatz bei Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.